in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
Mit Sandra Richter. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Germanistikprofessorin an der Universität in Stuttgart, waren auch Professorin bereits in London. Sie haben in Paris geforscht und Sie haben jetzt über die deutschsprachige Literatur in der Weltgeschichte geschrieben. Ihr Zugang zur Literatur, können Sie sich noch erinnern? Das erste Buch, was Sie je in der Hand hatten, war welches?
Das waren Thomas Manns Buddenbrooks. Und das war so im Alter von 10. Es hat mich sehr fasziniert, weil ich endlich was anderes lesen wollte als Kinderbücher und dachte, naja, das wird ja sowas anderes sein. Und ich war ganz verstört über die vielen gelben Zähne, über die man in dem Text las, und habe länger gebraucht, um das zu verstehen, aber doch diese Motivketten so reizvoll gefunden, dass ich offenbar bei der Literatur geblieben bin.
Aber dann müssen Sie sich vermutlich auch schnell langweilen, wenn Sie mit 10 das schon herausfordernd fanden und die Kinderliteratur langweilig.
Im Gegenteil, es ist so eine Art Reizüberflutung. Also wenn man dann komplexe Texte liest und sieht, das passiert da, und stellen Sie sich vor, so ein Roman von Salman Rushdie oder so, wo auf jeder Seite große Ereignisse stattfinden, das ist natürlich höchst spannend und ja, macht Spaß, das zu analysieren.
Wie wurde der Zugang zur Literatur von der Familie gefördert? Ihr Papa war, glaube ich, bei Thyssen-Henschel, ein Unternehmen, das auch Panzer herstellt. Ihre Mutter hat Zigarren hergestellt.
Ja, die war Zigarrenmacherin tatsächlich. Also nicht mehr aktiv, als ich geboren wurde. Mein Vater war ausgebildeter Schreiner. Also tatsächlich komme ich aus einem Elternhaus, in dem Bildung zunächst wenig stattfand. Aber gleichwohl hatten beide Eltern immer das Gefühl, die Vorstellung, man müsste etwas anderes machen, und haben mich dann doch sehr angeregt, etwas zu lesen, einen Bibliotheksausweis besorgt, als ich noch klein war, und so ging das dann weiter. Dann konnte ich immer mit meinen Rucksäcken voller Bücher nach Hause kommen und lesen.
Und die Begeisterung einfach ganz groß und auch für die Kultur ganz groß. Bei Kassel denkt man gleich an die Documenta, da gab es in diesem Jahr den Parthenon der verbotenen Bücher. Haben Sie den zufällig sehen können?
Den habe ich gesehen und fand das Gebäude sehr spannend, habe mich aber gewundert, weil nicht sehr klar ist, was da drin ist. Zensur gab es immer, die gab es in der Nazizeit, die gibt es noch heute. Nur was zensiert wird, ist sehr unterschiedlich. Und die Auswahl dieser Texte, das waren meistens die, die in der NS-Zeit zensiert wurden. Aber das hätte man noch ein bisschen transparenter machen müssen. Also reizvolles Gebäude, aber andererseits
viele
offene Fragen.
Wobei auch Harry Potter war dabei.
Ja, eben. Ja. Und dann kann man auch sagen, dann stell doch jedes Buch da hinein. Jedes ist potenziell zensierbar für irgendetwas. Aber trotzdem, die Documenta ist natürlich eine großartige Einrichtung und ich bin immer wieder gerne in Kassel, um sie anzuschauen.
Welche Verbindung hatten Sie da als Jugendliche vielleicht auch hin?
Wenn man in Kassel wohnt, wird man quasi 3 Monate mit ausgestellt. Dann kommen die ganzen Künstler und die Interessenten an Kunst und man wird gefragt und macht mit bei Aktionen. Ich erinnere mich noch 92, da hat der Münchner Künstler Flatz 100 Motorräder in einer Tiefgarage starten lassen und alle standen herum und waren sozusagen Teil der Aktion. Man kann sich dem gar nicht verweigern und in der Tat bin ich in gewisser Weise Beuys-Anhängerin und denke mir, jeder Mensch ist auch ein Künstler.
Und die Entscheidung dann eben für die Literatur, dann mit dem Studium nach Hamburg. Wieso wurde es Hamburg?
Zunächst wollte ich Journalistin werden. Das habe ich mir angeschaut. Und ich hatte einen schönen Partysommer mit vielen Journalisten und habe viele kennengelernt und bin dann doch wieder zu meinen Büchern zurückgekehrt und habe dort einfach ein großes Interesse und auch Förderung gefunden und bin dabei geblieben.
Sie stellen die deutschsprachige Literatur jetzt in einen globalen Zusammenhang. Wie ist das denn mit Frankenstein, mit Goethe und der Liebe?
Ohne Goethe kein Frankenstein, das kann man sagen. Denn die Autorin Mary Shelley hat begeistert Goethe gelesen und hat verschiedene Goethe-Texte in einer Weise kombiniert, dass diese Gothic-Novel dabei herausgekommen ist. Frankenstein findet in einem Koffer Goethes Werther, liest und weint und ist so angerührt, dass er ganz fasziniert ist von der Geschichte und versucht, den Werther nachzuahmen. Sich eine Frau für die Liebe wünscht, die er aber nicht bekommt, und seinen Schöpfer, Viktor Frankenstein, umbringt, damit er nun sich rächt dafür an diesem bösen Menschen. Und das alles fast wunderbar zu Goethes Faust, denn dieses Monster ist nichts anderes als die Kreatur, die man sich so im Faust vorgestellt hat. Mary Shelley also hat offenbar sehr profitiert von Goethe und hat diese Texte gelesen in einer Zeit 1860 am Genfer See mit ihren Freunden aus der englischen Romantik und daraus einen wunderbaren neuen Text gemacht.
Also muss man sagen, war Werther damals eben auch schon ein Bestseller in Großbritannien?
Werther war sehr früh ein Bestseller. Zunächst ein umstrittenes Buch, denn es geht um eine Dreiecksgeschichte. Beinahe schon außereheliche Liebe. Lotte ist noch nicht verheiratet, aber gleichwohl versprochen. Und vor allem um Selbstmord. Das war natürlich hochgradig anstößig.
Löste den Werther-Effekt aus.
Angeblich haben sich viele junge Männer umgebracht. Das ist allerdings nicht nachgewiesen. Und so haben nun Autoren der Zeit gegen den Werther gekämpft, ihn aber auch begeistert gelesen, wie etwa in England die englischen Romantikerinnen, die sich zu der Aussage verstiegen, heirate keinen Mann, der nicht Werther gelesen hat, weil er eben nicht ausreichend sensibilisiert ist.
Und Sie machen das jetzt mit ganz vielen Werken und stellen die in den globalen Zusammenhang. Gab es da so ein Werk, was für Sie vielleicht der Auslöser war, das mal so anzugehen?
Eher Beobachtungen, die ich im Ausland gefasst habe, bei Auslandsaufenthalten, Gastprofessuren und dergleichen, wo ich immer wieder in die Regale greifen konnte und mich fragen konnte, wie kommt denn dieses Buch in einer Übersetzung hierher? Das Deutsche Museum in London, was war das eigentlich? An der Rezensionszeitschrift für deutschsprachige Literatur, die Kultur der sogenannten Hugenotten im 18. Jahrhundert. Was machten die in Deutschland? Die waren nicht nur Handwerker, sondern die übersetzten auch Literatur und brachten sie nach Frankreich. Und solche Wahrnehmungen haben mich dazu veranlasst, Literaturgeschichte einmal anders zu schreiben als zuvor. Wir kennen bändelange Werke zur Geschichte deutschsprachiger Literatur, die immer wieder an der Landesgrenze enden. Und das wollte ich einmal anders machen.
Aber um dann eben auch in einem Regal zu landen, in einem anderen Land, dann muss es ja eben auch Weltliteratur sein. Was macht denn ein Werk dann zur Weltliteratur?
Der Begriff ist natürlich sehr, sehr schillernd und schwierig. Manche Texte, die da landen, würde man heute nicht mehr als Weltliteratur bezeichnen. Rinaldo Rinaldini von Christian Vulpius, der Räuberhauptmann, eine spannende Geschichte, viel gelesen im Amerika des 19. Jahrhunderts, aber ist das Weltliteratur? Vicky Baums, Romane der neuen Sachlichkeit über die neue Frau, in den USA viel gelesen, verfilmt, aber Weltliteratur?
Welche Kriterien
gibt es? Das ist nicht immer der Fall. In der Regel ist es doch so, dass die Werke einmal im Ausgangsland sehr bekannt waren, sind, dass sie übersetzt werden, dass sie vielleicht auch auf die Bühnen kommen, dass über sie gesprochen wird. Und dass sie dann im Ausland auch so wahrgenommen werden und häufig dort übrigens noch länger wichtig bleiben, wie etwa die Romane Vicky Baums, als im Inland.
Ja, und warum sich die Chinesen in Kafka wiedererkennen? Wie lässt sich das, ohne eine große Vorlesung halten zu müssen, erklären?
In China, wissen wir alle, gab es die Kulturrevolution unter Mao mit entsprechenden Problemen für die Intellektuellen, die nicht gefragt wurden, die zur Zwangsarbeit verurteilt wurden und so fort. Ein Regime von Drangsal und Mühsal. Und dieses Regime fanden viele Chinesen in Kafka wieder geschildert, neu geschildert, anders geschildert, natürlich vor anderem Hintergrund geschildert. Sie erkannten sich wieder in seinen Texten und haben sie deshalb gerne aufgenommen.
Also die Identifikation über die Literatur, ist so etwas dann eben auch Thema bei Ihnen in der Vorlesung? Diese Einordnung, die Sie gemacht haben, die deutsche Literatur in die globale Literatur?
Ich muss natürlich als Literaturwissenschaftlerin immer sagen, aber wir identifizieren uns ja nicht mit unseren Hauptfiguren oder Autoren oder
Distanz.
So. Distanz. Distanz, ja. Predigen. Aber wenn man solche Geschichte globaler Wahrnehmung schreibt, dann merkt man, wie wichtig dieses Phänomen Identifikation ist für Leser, für Übersetzer, auch für Autoren. Und in der Tat gab es viele chinesische Autoren, gibt es noch, die sich mit Kafka und seinen Figuren identifizieren. Mo Yan, der chinesische Nobelpreisträger, ist einer von denen, die Kafkas Texte zum Teil einfach nachgeschrieben haben.
Und Sie haben dann rausbekommen, dass beispielsweise die Türken Goethe auf Französisch lesen. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, das sind alles diese Funde und diese Pfade, die man nachgeht und plötzlich irgendwo landet, wo man es vorher nie vorausgesehen hätte und auch nirgends gelesen hat in dieser Form. In der Tat, die Türken sind häufig nach Frankreich gegangen zum Studium im 19. Jahrhundert, waren begeistert von der Französischen Revolution, wenn sie Intellektuelle waren, und haben dann irgendwann diesen deutschen Autor kennengelernt, der nicht so begeistert war von der Französischen Revolution, aber doch irgendwie, so der Eindruck, ein großer Autor und vielfach nachgeahmt in Frankreich. Und so las man dann Goethe aus der Verwertung der Franzosen.
Also Sie haben da viele Dinge gefunden, die, glaube ich, vorher so jemand noch nie zusammengefasst hat. Hat Sie das nicht gewundert?
Das hat mich in der Tat gewundert, weil es so großartige Geschichten sind, die man erzählen kann. Wie kommt Heine nach Venezuela im 19. Jahrhundert? Was macht die venezuelanische Moderne mit Heine? Man könnte viele dieser Beispiele nennen, aber es ist sehr mühselig, dieses alles zusammen zu glauben und zu versuchen, darüber eine Erzählung zu spannen, zu fragen, was macht das eigentlich aus? Warum, was passiert mit diesen Texten und welche Texte sind es eigentlich?
Was war da für Sie die größte Herausforderung?
die vielen Sprachen. Ich kann die natürlich nicht alle sprechen und brauchte immer wieder Hilfe, etwa Hilfe beim Übersetzen russischer Texte oder auch chinesischer. Aber es gab immer wieder Studenten, Doktoranden, die mir geholfen haben und so ließ ich das bewältigen.
Ja, ich fand es sehr abgefahren. Schillers Räuber ist auch auf Esperanto erschienen 1909.
Ja, nicht nur Schillers Räuber, die Bibel, der Faust, weil der Begründer der Esperanto-Bewegung, Zamenhof, ein russischer Arzt jüdischer Herkunft, der Auffassung war, dass man an Literatur sich bildet und ja, sich aufeinander einstimmen kann. Es ging ihm darum, nicht nur eine Sprache, sondern eine Weltgemeinschaft zu errichten. Und da half ihm die Literatur, im Besonderen der freiheitlich gesinnte Schiller.
Gab es auch mal Punkte, wo Sie gesagt haben, jetzt weiß ich einfach nicht weiter?
Ja, also die Hälfte des Buches, mehr als das. Hier, wo man hinschaut, finde ich, eigentlich gibt es Lücken. Da müsste man weiter forschen, weiterschauen. Aber ich wollte nicht mein Leben damit verbringen, 30 Bände zu schreiben, sondern denke, viele Kollegen oder auch einzelne Forscher, private Forscher, haben hier vielfach Möglichkeit anzuknüpfen.
Lesen gefährdet die Dummheit. Sandra Richter, Sie haben das wörtlich genommen, waren mit 29 schon eine international gefragte Professorin. Sie forschen nicht nur, Sie schreiben auch. Haben Sie ein Vorbild?
Nicht so richtig, aber ich habe mir, glaube ich, so ein Vorbild gebastelt aus verschiedenen Vorbildern. Simone de Beauvoir zählt unbedingt dazu, war so ein frühes Vorbild meiner Jugend. Ich habe das andere Geschlecht irgendwann verschlungen und immer gedacht, du darfst dich nicht nur auf Frauenthemen konzentrieren, sondern du musst in die Welt gehen und hab das ernst genommen.
Und Sie haben Ihr aktuelles Werk Ihren Töchtern gewidmet und da steht im Vorwort auch, die Ihr Arbeitszimmer regelmäßig verwüsten. Wie sieht's bei Ihnen zu Hause aus? Wie viele Bücher stehen dort?
Ich habe die nicht gezählt. Sie stehen eigentlich überall, vom Keller bis ins Kinderzimmer. Und die Kinder bekommen nun auch eigene Bücher und es werden immer mehr. Also wir müssen immer wieder schauen, dass wir auch Bücher weggeben. Mein Arbeitszimmer selbst besteht aus Stapeln, Papier, Bücher und diese werden gerne mal genommen und in die Ecke gekickt.
Ihre Kinder sind 5 und 7, Töchter haben Sie. Was glauben Sie, welchen Stellenwert hat das Buch, wenn Ihre Kinder erwachsen sind?
Ich hoffe, einen wichtigen. Bei meinen Kindern jedenfalls einen großen, die lesen gerne, beide mittlerweile und sind auch ganz froh, wenn sie mal ihre Ruhe haben, sich mit dem Buch in die Ecke setzen können. Ich glaube schon, dass man beim Buch konzentrierter und ruhiger liest als etwa am Tablet oder gerade am iPhone oder dergleichen Geräte, wo dann doch immer eine Nachricht aufpoppt und man genötigt ist, den Gedankenfluss zunächst zu unterbrechen.
Merken Sie das auch an den Studenten, wenn Sie dort arbeiten, also diesen Stellenwert des Buchs, dass der eben doch noch vorhanden ist?
Der ist doch vorhanden, jedenfalls bei denen, die viel lesen, gerne lesen, die es wertschätzen, sich einmal zu konzentrieren. Sicher, das Tablet ist das oder der Computer, das, was ich vor allem sehe. Und häufig lesen Sie Ihre Texte auch auf dem Computer. Das liegt aber an unseren Arbeitsplattformen, wo wir Texte digital einstellen. Nur ansonsten, wenn es wirklich interessiert, dann fängt man in der Regel doch beim Buch an.
Sie schreiben ja auch Essays für die Zeit und wollen Menschen für Bücher begeistern. Mit welchem Werk ist Ihnen denn das zuletzt gelungen?
Da muss ich nachdenken. Ich denke vielleicht tatsächlich mit dem Werther, dessen Geschichte ich in meinem Buch erzähle und den viele Menschen dadurch neu kennengelernt haben als einen Text, der nicht nur irgendwo im deutschen 18. Jahrhundert relevant war und mit Goethe zu tun hat, sondern als einen Text, der in der Tat über den Globus reiste und in vielen verschiedenen Versionen zu uns zurückgekommen ist.
Es hängt dann vermutlich auch immer so von der Perspektive ab, auf die man gerade guckt, oder?
Ja, also es ist die Frage, mit was will man die Leser begeistern? Ein bestimmtes Buch hat etwas zu erzählen oder man sieht das Buch in seinen verschiedenen Zusammenhängen, in seinen Kontexten. Und häufig sind es diese, die ein Buch erneut wieder interessant machen.
Hat Sie selbst daran auch etwas überrascht, gerade wenn Sie dann auch forschen? Weil Sie sind ja auf viele Dinge gestoßen, die Ihnen vielleicht vorher so auch nicht bekannt waren.
Ja, natürlich. Also eben dieser Werther, der dann zum Beispiel in China wieder auftaucht und dort die chinesische Revolution, die 4. Mai-Revolution 1919 anstößt. Und dort zum Kulttext wird einer Gruppe von Autoren, die nichts anderes tun wollen, als so leben wie dieser Werther. Ehen, sich Briefe schreiben. Und das im China des frühen 20. Jahrhunderts. Das hat mich gewundert.
Haarlocken von Friedrich Schiller oder Fotos von Hermann Hesse beim Nacktklettern. Auch das ist zu sehen im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Sandra Richter, Sie werden 2019 die Direktorin. Welches Exponat liegt Ihnen vielleicht ganz besonders am Herzen?
Der Enzensbergische Poesieautomat. Denn dieser Versuch, einmal automatisch Literatur zu erzeugen, schon in den 70er Jahren, das hat mich sehr fasziniert.
Wie funktioniert der?
Draufklicken Und dann kommt irgendwas. Sieht aus wie eine Anzeige auf dem Flughafen. Nur eben mit etwas, was man dann Poesie nennen sollte.
Klingt so ein bisschen wie so eine Musikbox.
Es ist ein bisschen das Schema Musikbox. Natürlich ganz einfach. Im Internet kann man mittlerweile komplexere Sachen machen. Aber es ist einer der ersten Versuche in dieser Richtung. Und als solcher großartig und gelungen und als Exponat riesig.
Ist es so der Sechser im Lotto, den man kriegen kann, als Literaturwissenschaftler eben diese Anfrage aus Marbach zu bekommen?
Auch für mich ja, weil ich gerne im Archiv arbeite und gerne mit den unterschiedlichen, auch medialen Dimensionen von Literatur zu tun habe. Mit Texten in Manuskriptform, mit Texten in E-Book-Form, mit Texten als Ausstellungsgegenstand oder auch als ein Tondokument.
Ja, wir hören mal rein, was den Marbachern denn ihr Literaturarchiv bedeutet.
Also ich finde es total super, dass in so einer Kleinstadt wie Marbach so ein großes Archiv ist. Wir haben ja auch einen großen Namen hier durch Schiller. Und auch anhand von den Touristen, die hier immer kommen, finde ich es immer ganz riesigen Zuspruch. Ich finde es super.
Das ist doch was, was unter die Haut geht. Ja, Handschriften sind ja was ganz Persönliches. Und man ist ja der Persönlichkeit unmittelbar nahe gekommen dadurch.
Ich bin auch öfters oben und ich bin immer wieder begeistert, was das alles für uns bereithält.
Wie oft waren Sie denn schon da, wenn die Dame gerade sagt, ich bin öfters oben? Sie haben ja sicherlich auch lange Verbindungen dahin.
Ja, die sind tatsächlich recht alt und so seit dem Jahr 2004 etwa. Zunächst durch die Sommerschulen, dann natürlich auch durch die Nähe Universität Stuttgart und Marbach und immer wieder zum Graben im Archiv. Gegraben habe ich nach Lou Andreas Salomé, gegraben habe ich nach Friedrich Theodor Schiller, meinem jetzigen Friedrich Theodor Fischer, meinem jetzigen Amtsvorgänger an der Universität Stuttgart, der Professor war in Tübingen, Stuttgart und eine Ästhetik geschrieben hat. Und nach vielem anderen mehr und immer wieder haben mich diese endlosen Kellergewölbe fasziniert und die grünen Boxen, in denen all diese Schätze liegen.
Haben Sie sich schon so ein Ziel gesetzt, worauf Sie auch den Fokus legen wollen? Ich glaube, da gibt es ja mehr als 1400 Nachlässe, 1 Million Bücher. Da muss man sich ja irgendwo auch fokussieren.
Es gibt so bestimmte große Aufgaben, die auf der Hand liegen, wie Digitalisierung, Internationalisierung. Das kann man schlagwortartig so benennen. Und tatsächlich sind das große Herausforderungen, denn die Manuskripte wollen vielleicht auch erhalten sein, nicht nur in der Form von Filmen, sondern digital untersuchbar werden. Das ist ein großes Thema und die internationale Öffnung, die Öffnung hin zur Forschungsgemeinde, zur Lesergemeinde weltweit, auch wiederum durch digitale Techniken, die natürlich dann Leser weltweit erreichen kann, aber auch konkret als eine Stätte, die auf dem Marbacher Hügel Gäste aus aller Welt anzieht.
Was lagert denn noch da, was man digital auch umsetzen könnte? Beispielsweise, wenn man an akustische Dokumente denkt, gibt es da etwas, was schon so vorhanden ist?
Da läuft tatsächlich auch schon einiges. Es gibt dieses Portal Dichterlesen oder Autorenlesen. Das sind verschiedene Portale, auf denen Sie Autoren der Gegenwart hören können, die über ihre Texte sprechen oder diese eben lesen. Und dieses auszuwerten, sich anzuhören, was Literatur sein kann, wenn sie nicht nur mit dem Auge wahrgenommen wird, sondern auch über das Ohr, das finde ich hochreizvoll. Die Tonträgersammlung Marbachs reicht noch sehr viel weiter zurück, bis ja in die 70er, 60er Jahre, aber auch zurück in die 20er, 30er, je nachdem, was man gefunden hat. Und dieses alles einmal zugänglich zu machen, finde ich großartig und wäre sicher für Zuschauer und für Gäste in Marbach auch sehr reizvoll.
Auf wie viele Wochenstunden Arbeitszeit kommen Sie?
Im Augenblick auf zu viele.
Weil?
Weil wir ja gerade an einem größeren Drittmittelantrag stricken. Universität Stuttgart, Tübingen, das Institut für Wissensmedien Tübingen und das der Deutsche Literaturarchiv Marbach. Und das ist einfach sehr aufwendig. Und im Augenblick sind es sicher 70 Stunden die Woche.
Und wenn wir gerade dieses Beispiel der Hochschulen nehmen, denn Sie beraten ja auch die Bundesregierung in Sachen Hochschulpolitik. Wie kann man das beispielhaft darstellen, wo es vielleicht auch ganz besonders hängt? Wo muss dran gearbeitet werden?
Ich bin jetzt nicht mehr in diesem Gremium, das die Bundesregierung berät.
Sie waren im Wissenschaftsrat.
6 Jahre lang. Das ist so eine Art Konsensgremium, in dem Bund und Länder ihre Interessen aushandeln, sich aber auch beraten lassen von Wissenschaft in diesen Fragen. Und da war eine große Frage, wie stärkt man die Stellung der Universitäten? Und dieses wird im Augenblick versucht durch verschiedene Maßnahmen. Eine davon ist eine Maßnahme für die Lehre und eine andere für die Forschung, die sogenannte Exzellenzstrategie, die ist dort ausgehandelt worden. Und ich finde, das ist eine für mich persönlich aufreibende, aber insgesamt sehr gute Maßnahme.
Was bedeutet die letztendlich für dann eben die Lehrenden, aber auch die Studenten?
Diese spezielle Maßnahme heißt, dass wir uns alle über bestimmte Forschungsthemen Gedanken machen, versuchen, diese in der Lehre zu erproben, die Studenten damit hineinzuholen und damit mit aktuellen Themen vertraut zu machen, den Duft der großen Wissenschaftswelt schnuppern zu lassen und die Universitäten ein Stück weit voranzutreiben in diese Richtung. Man ist ja häufig da auch im eigenen Tritt und bedarf einer gewissen Belebungskur.
Heißt das, die Universitäten müssen auch praxisnäher werden?
Das heißt es auch. Nicht unbedingt in dieser konkreten Initiative, aber es ist doch immer der Versuch, Forschung und Praxis aneinander anzukoppeln. Und mitunter sieht man sogar, die Forschung ist durch die Praxis erst angetrieben. Etwa im Bereich der digitalen Medien ist vieles, was in der Forschung passiert, natürlich eine Reaktion auf das, was die Googles dieser Welt so treiben.
Es gibt ja auch viel Kritik auch an den Reformen in Sachen Hochschulen und Universitäten. Der Bachelorabschluss, der sollte durch Hochschulwechsel leichter werden, aber die Kritiker sagen genau, das Gegenteil ist der Fall.
Ja, es ist natürlich immer noch die berühmte Luft nach oben, aber es gibt auch eine ganze Menge struktureller Probleme und das Bachelorsystem ist möglicherweise eines davon. Viele Universitäten haben ihre Bachelors recht strikt angelegt und man kann schlecht wechseln. Bei uns ist es gut möglich, weil wir einen sehr offen angelegten Bachelor haben. Aber das ist nicht überall der Fall und in der Tat muss man immer schauen, dass man sich reformwillig zeigt und dass man offen ist für neue Entwicklungen.
Wäre es da wichtig, grundsätzlich zu hinterfragen, ob es eben nicht nur Ländersache ist, sondern auch in den Bund übergehen müsste?
Das ist natürlich eine heiße Frage im Augenblick im Zusammenhang mit den Koalitionsverhandlungen. Ja und nein. Es gibt Länder, die ihre Aufgabe sehr gut bewältigen und die viele Strukturen aufgebaut haben, die man so einfach jedenfalls nicht zerstören sollte. Und die Frage ist, von was lernen wir im Bund? Wo hängen wir unsere Maßstäbe auf? Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Wenn der Bund mehr macht, dann muss man auch wissen, wohin wir wollen. In den Schulen, an den Universitäten. Was ist das Ziel? Wollen wir mehr Studenten? Wollen wir mehr Studenten besser ausbilden? Wollen wir mehr Schüler oder wollen wir die besser ausbilden? Dann brauchen wir mehr Geld im System.
Sie kommen ja aus der Praxis. Von daher können Sie es beurteilen. Was sagen Sie? Was ist Ihrer Meinung nach der beste Weg?
Wir müssen auf den einzelnen Studenten stärker schauen können. Nicht für jeden Studenten ist die Universität geeignet. Manche sind besser an der Fachhochschule aufgehoben, wo es noch mehr Praxisanbindung gibt. An der Universität werden wir über kurz oder lang stärker auf Forschungsthemen setzen müssen, damit wir auch international wettbewerbsfähig bleiben. Hingegen, die Fachhochschulen sind sicher der Ort, wo die meisten Studenten ihre Ausbildung finden werden, die sie auch zu ihrem Beruf qualifiziert. Solche Differenzierungsmöglichkeiten müssen wir stärker nutzen.
Sie waren schon ganz früh eine international gefragte Professorin, sind gerade sehr engagiert mit der Forschungsarbeit für die Exzellenzstudie, die Sie vorbereiten. Wo kommt denn dann die Erholung her? Wo holen Sie sich die Zeit her?
Meistens kommt die dann, wenn ich mit meinen Töchtern irgendetwas spiele, möglichst sinnloser Art. Und dabei einfach die Zeit vergesse. Und die beiden das natürlich auch großartig finden, mich anstrahlen. Dann bin ich gut erholt.
Und wenn wir jetzt über Veränderungen sprechen im Hochschulbetrieb, gerade beim Weltwirtschaftsforum in Davos, wird die soziale Ungleichheit diskutiert. Merken Sie die auch inzwischen bei den Universitäten?
Bei den Universitäten weniger. Die Universitäten sind ja eigentlich große Kompensationsagenturen in vielen Bereichen. Und gerade in Stuttgart haben wir Studenten aus ganz unterschiedlichen Ländern, ganz unterschiedlichen Elternhäusern. Es ist keine der alten Traditionsunis, wo vielleicht eher Kinder aus Lehrerelternhäusern, Bürgerelternhäusern hingehen, sondern wir haben viele Studenten mit deutsch-türkischem Hintergrund oder anderem Hintergrund, denen man oft noch anmerkt, dass die Sprache noch nicht so entwickelt ist wie bei manch anderen. Und da versuchen wir natürlich entsprechend Hilfsangebote zu bieten.
Wie sehen die
häufig
aus?
Angenommen werden. Also etwa Stilkurse oder Kurse allgemein in Schreibtechniken, auch Ausdrucksformen. All das gibt's in dem Bereich Schlüsselqualifikationen, wie der mittlerweile heißt. Dort kann man lernen, wie man redet, schreibt, spricht, sich darstellt. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich.
Eine große Reform war die Bologna-Reform, die gilt aber inzwischen auch schon als gescheitert. Also was ist so grundlegend verkehrt an unserem System?
Ich glaube, das ist gar nicht so grundlegend verkehrt. Das grundlegend verkehrt und schwierig ist vielleicht, wenn man immer wieder versucht, es grundlegend zu reformieren und hier und da dann letztlich Ideen zusammenklaubt, die nicht so recht zueinander passen. Die Bologna-Reform hätte man sich natürlich sparen können, hätte man die alten Master reformiert. Mittlerweile ist sie da und ich glaube, in vielen Bereichen laufen die Studiengänge. Es ist immer wieder die Frage, wie klappen die Übergänge? Was haben wir an Angeboten für die Weiterbildung der Studierenden, auch der Erwachsenen übrigens, die eigentlich auch zu unserer Zielgruppe gehören? Was können wir da bieten, um die ja ein Angebot zu entwickeln, das für den Arbeitsmarkt attraktiv ist oder für die Besseren, für die sehr guten, Engagierten, auch für die Forschung attraktiv ist?
Wie transparent ist es denn, ob dann auch die Hochschulabsolventen anschließend Jobs bekommen?
Das wissen wir in der Regel nicht, nur bei ganz wenigen, die wir ohnehin im Blick haben, weil sie besonders aufgefallen sind, weil sie besonders gut oder besonders schlecht waren und wir in der Regel dann doch irgendwie Kontakt halten. Zu meinen ehemaligen Masterstudierenden habe ich manchmal noch Kontakt, zu den Doktoranden manchmal noch, aber tatsächlich sind es zu viele, um das persönlich zu bewältigen. An sich müssten die Universitäten sich fragen, haben wir sowas wie eine Alumni-Betreuung und können wir tatsächlich Netzwerke bilden und sehen, wo landen unsere Ausgebildeten?
Wäre das nicht auch wichtig, um eben auch zu sehen auf dem Arbeitsmarkt, wo liegen die offenen Felder? Denn dann studiert man vor sich hin und wird dann eben doch Taxifahrer, hieß es früher immer. Und das ist vielleicht beim Germanistikstudium heutzutage nicht anders als früher.
Das ist teilweise noch so und teilweise nicht. Wir bemerken im Augenblick, dass die Studierenden vor allem Angebote im Bereich Digital Humanities, Umgang mit neuen Medien gerne annehmen und sofort weg sind, kaum dass sie den Abschluss in der Tasche haben, weil Verlage und sofort sich darum reißen, die jungen Leute zu bekommen, die trainiert sind im Umgang mit Medien, die auch mal was programmieren können, die nicht nur Literatur im Kopf haben, sondern auch einen Algorithmus.
Weil die Digitalität wieder so ein großes Stichwort ist.
Dann weil die ein großes Stichwort ist und weil die in der Tat hier in der Region die Verlage zum Teil antreibt. Wenn Sie einen Schulbuchverlag haben, geht das heute kaum mehr unter der Entwicklung von Lernsoftware. Und das muss irgendwer ja machen. Irgendwer muss damit umgehen können. Und deshalb, und das haben viele Studierende bei uns auch erkannt, ist das ein attraktives Angebot.
Die Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur hat Sandra Richter geschrieben. Fallen da eigentlich auch Comics drunter? Sind die bei Ihnen zu finden? Ist so ein dicker Wälzer?
Ja, Comics spielen eine ganz wichtige Rolle. Romane wie Anna Segers Siebtes Kreuz wären ohne Comics gar nichts geworden. Kein Hollywoodfilm, kein Nichts, kein Bestseller. Diese Comics haben häufig geholfen, oft die Bücher in die Welt zu transportieren und Leser zu finden, die sie vorher nie angeschaut hätten. Sie sind kurz, sie sind mit Bildern versehen, sie zeigen diese Texte in ganz anderer Form. Mich besonders faszinieren die Graphic Novels der Gegenwart, die in der Tat es schaffen, Bücher lebendig zu machen, mit einem ganz subtilen Strich häufig noch einmal eine neue Subtilität aus Geschichten herauszuholen, wie etwa man am Beispiel der Lebensgeschichte von Stefan Zweig zeigen könnte, die wunderbar ins Comic übersetzt wurde.
Und das erwähnen Sie gerade, das Deutsche dahingehend, aber wenn man jetzt so allgemein auf die Comicwelt guckt, also Donald Duck oder einfach Mickey Mouse, Tim und Struppi oder was man da noch hat, Asterix, da hat man dann Amerika, Frankreich, Belgien. Deutschland kommt da relativ kurz. Ich glaube, auf einer Liste konnte ich Fix und Foxy finden aus Deutschland.
Ja, bei diesem Grad von populären Comics wird es in der Tat schwierig. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wir haben mittlerweile einen Comicbuchpreis und Journalisten, die sich für Comics einsetzen und viele, viele Comiczeichner. Ich bin optimistisch, dass sich da noch etwas tut.
Wie ist denn der Stellenwert? Fällt es gleich unter Trash-Literatur bei den Literaturwissenschaftlern oder finden Sie dann da auch noch Anhaltspunkte?
Ich habe gerade eine Doktorarbeit vergeben zu Graphic Novels und bin gespannt, was dabei herauskommt. Das ist ein Gegenstand der Forschung.
Wie ist es, wenn Sie gerade die Doktorarbeit ansprechen, auch zu beobachten, was interessiert die Studenten? Gibt es da auch Strömungen letztendlich von Schriften auch global, wenn Sie das jetzt unter diesem Aspekt betrachten?
Das hängt natürlich häufig zusammen mit dem, was die Studenten selber lesen, wo sie herkommen. In unserem Stuttgarter Fall sind es häufig Studenten mit Migrationshintergrund oder Studenten, die im Zweitfach eine Naturwissenschaft studieren. Und oft lenkt das auch den Blick auf bestimmte Literatur. Migrationsliteratur, die wir heute nicht unbedingt mehr so nennen, sondern eher Literatur, die sich im Austausch befindet, unterschiedliche kulturelle Herkünfte hat, die ist ein großes Thema unter meinen Studierenden. Ein anderes Feld ist die Literatur, die sich etwa mit Ingenieuren befasst, mit Naturwissenschaft. Enzensberger, sehr beliebt, der über Mathematiker schreibt und dergleichen. Das fasziniert Studenten der Gegenwart. Vielleicht ist es in Zukunft noch stärker die Politik, die interessiert.
In solch unsicheren Zeiten kann da die Politik dann eben auch vielleicht einen Halt geben? Eben auch in der Literatur?
Ein Halt, ja und nein. Auf jeden Fall ist es ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzt, sehr viel mehr als etwa vor 10 oder 20 Jahren, wo man erst nach und nach bemerkte, dass der radikale Islam ein Problem sein könnte. Und heute fragt man sich, glaube ich, noch sehr viel mehr beim Studieren, was tut man, wie orientiert man sich, was ist Wissenschaft, was ist der Stellenwert der westlichen, vielbeschworenen Aufklärung?
Was wird denn das nächste große Thema sein, was Sie angehen werden, wenn Sie wieder Vorlesung halten?
Vielleicht eben jene vielbeschworene westliche Aufklärung, wo man heute fragen muss, was ist aus ihren Werten geworden, wie Freiheit, Bürgerlichkeit, Gleichheit. Ich glaube, diesen Fragen müssen wir uns neu stellen.
Also die alten Werte neu entdecken.
Ja.
Dankeschön, Sandra Richter.
Eins gehört. SWR1.